Ist euch warm? Ja? Aber es ist doch gut, dass es im Sommer warm ist. Deswegen dürfen wir uns nicht beklagen. Aber wir dürfen uns im Gottesdienst konzentrieren. Das ist vielleicht jetzt die Herausforderung. Deswegen wäre meine Herausforderung an euch, eure Bibeln aufzuschlagen. Und den Predigttext, den wir schon gehört haben, Schritt für Schritt auch mitverfolgen, um zu prüfen, ob alles so richtig ist, was hier vorne gesagt wird. Das wird uns ein bisschen davon abhalten, vielleicht zu träge zu werden und zu müde. Ja, wir haben den Predigttext schon gehört. Und das Bemerkenswerte an diesem Text ist, dass er mit einem Aber beginnt. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Also hier beginnt der Text mit einem Einspruch oder mit einer Korrektur. Da müssen wir fragen, was hat nun Gott zu Abraham gesprochen? Zuallererst war das ein Ruf. Abraham erfährt einen Ruf, wird von Gott gerufen. Und was lesen wir hier im Text? Geh hinaus aus deinem Land. Welches Land ist gemeint? Das ist die Stadt Ur in Chaldea. Geh hinaus aus deiner Verwandtschaft. Wer ist das? Wer ist die Verwandtschaft von Lot, von Abraham? Entschuldigung, Lot, habe ich schon gleich angesprochen. Lot zum Beispiel. Es sind zuallererst die Nachkommen Ebers oder Hebers. Das heißt, alle Hebräer, die damals noch so nicht genannt wurden, aber auf diesen Namen des Hebers gehen später die Hebräer zurück. Und dann heißt es hier auch, geh hinaus aus dem Haus deines Vaters. Wer ist der Vater von Abraham? Richtig, das war Haran. Entschuldigung. Jetzt war das falsch. Das war Terach. Ja, lass mich wissen. Ja, das war Terach, sein Vater. Es war der Bruder von Abraham, der Nahor, mit Milka und Jiska. Und Lot war der Sohn von Haran in diesem Fall. Und wir wissen aus der Bibel, das wird explizit auch nochmal erwähnt, dass Haran schon zu diesem Zeitpunkt gestorben ist. Und er sagt hier weiter, Gott ruft Abraham weiter her und es heißt hier, in das Land, das ich dir zeigen werde. Welches Land ist gemeint? Seid ihr dabei? Es ist das Land Kanaan. Also Gott ruft Abraham aus seinem Land, aus seiner Verwandtschaft, aus dem Haus seines Vaters in ein Land, das ihm gezeigt wird von Gott. Und dieser Ruf an Abraham ist geknüpft an eine Verheißung. Und diese Verheißung ist sehr bemerkenswert, wenn wir die Verse 2 bis 3 lesen. Da heißt es, und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Es ist schon ein bemerkenswerter Ruf, den Abraham erfährt. Noch großartiger ist die Verheißung, die Abraham zugesprochen wird. Wie sieht nun seine Verheißung aus? Oder was wird ihm versprochen? Ich will dich zu einem großen Volk machen. Das heißt, Abraham wird ein zahlreiches Nachkommen haben. Viele Kinder. Er wird viele Kinder haben. Er wird zu einer großen Nation werden. Ich will dich segnen. Gott verspricht ihm Wohlergehen. Er verspricht ihm, ich würde sagen, Wohlstand. Ich werde deinen Namen groß machen. Gott verspricht Abraham Autorität und einen Einfluss, den er wirken wird. Also er wird eine große Autorität sein. Und hier sagt er noch einmal, und das ist noch eine Steigerung in dieser Verheißung, und du sollst ein Segen sein. Da legt er auf Abraham eine große Verantwortung und sagt, du sollst ein Segen sein. Du wirst gesegnet und du sollst ein Segen sein. Du sollst diesen Segen an andere weitergeben, den du von mir empfängst. Das sagt Gott. Und hier bindet sich Gott noch an ein Versprechen, das er ihm gibt und sagt, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. Also Gott bindet sich hier an die Verhaltensweise, mit der Abraham konfrontiert wird. Werden ihn andere segnen, so sollen diese, die ihn segnen, auch gesegnet werden. Begegnet Abraham aber Leuten, die ihn verfluchen, so soll diese Leute auch einen Fluch treffen. Und zwar Gottes Fluch. Wenn wir darüber nachdenken, ist das eine große Bindung, die hier Gott mit Abraham eingeht. Und die gesteigerte Vision von dieser Verheißung lesen wir weiter. Vers 3, zweite Hälfte. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter oder sozusagen alle Völker auf der Erde. Diese Verheißung, die damals Abraham erfährt, und ganz besonders diese gesteigerte Vision, diese greift Apostel Paulus in Galater 3, Vers 8 auf. Da kommen wir noch später dazu. Also, was konkret wird Abraham versprochen, verheißen? Was war das? Zuallererst? Nachkommen. Also viele Kinder, würden wir sagen. Zweitens, Segen, ja, Wohlstand. Drittens, ein großer Name, Autorität, Einfluss. Viertens, das ist das Wichtigste. Das umfasst den ganzen Segen Gottes Gegenwart und Schutz. Gott will ihn segnen, er will ihn begleiten, er will mit den Menschen, mit denen Abraham in Kontakt kommt, so umgehen, wie sie mit ihm umgehen. Das wird Abraham verheißen. Und natürlich lesen wir in Vers 4, und das ist Der prägnanteste Satz der heutigen Predigt: Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Abraham ist gehorsam. Er geht. War es wirklich so? War Abraham wirklich gehorsam? Nun, anfangs habe ich gesagt, unser Predigttext beginnt mit einem Aber, mit einer Korrektur. Das heißt, Gott hatte aber zu Abraham das und das gesagt, was davor Abraham anders gehandelt hat, anders gemacht hatte. Um das zu verstehen, müssen wir ein Kapitel zurückgehen. Und das wurde auch ausführlich in unserer Bibelstunde angesprochen. Wer in der Bibelstunde dabei war, der weiß, worum es geht. Da heißt es, Kapitel 11, 1. Mose Kapitel 11, Vers 31, und Terach ist der Vater von Abraham, Terach nahm seinen Sohn Abraham, dazu Lot, den Sohn Harans, seinen Enkel, auch Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abraham, und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu gehen. Und hier heißt es, als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. Wie gesagt, die in der Bibelstunde dabei waren, wissen, dass hier im Text, zumindest so verstehen wir es, die Initiative des Auszugs aus Ur Chaldea von Terach ausging, von dem Vater Abrahams. Der Vater Abrahams hatte die Initiative, aus Ur auszugehen. Wir haben auch behandelt, dass seine Motive höchstwahrscheinlich nicht göttliche Motive waren, die Motive Terachs. Victor hatte darüber gesprochen, dass höchstwahrscheinlich, so erkenne ich das auch aus dem Text, Abraham zwar diesen Ruf hatte, aber unentschlossen war, wie auch immer, aber Terach, sein Vater, dieser Gedanke sehr inspiriert hat und ihn dazu bewegt hatte, das jetzt zu machen, obwohl Abraham vielleicht nicht die nötige Autorität oder die nötige Kraft dazu hatte. Und somit ist es Terach, der seinen Sohn mitnimmt. Und wenn wir jetzt die Karte betrachten werden, sehen wir, wie der Weg führt. Also zuallererst trifft Abraham den Ruf Gottes, oder Abraham hört den Ruf Gottes, er soll aus seinem Land ausziehen, in das Land Kanaan. Und wenn ihr auf die Karte guckt, dann seht ihr, dass Ur ganz rechts unten ist und Kanaan fast gegenüber am Mittelmeer liegt. Seht ihr aber auch die Reiseroute, wo sie hinführt. Wir lesen, dass sie nach Haran gingen. Haran liegt weiter oben. Es ist ein deutlicher Umweg, den Abraham hier macht. Oder genau genommen, wenn wir Kapitel 11, diese Verse, die wir gerade eben gelesen haben, betrachten, führt Terach wohl an, diese Reiseroute nach Haran. In Haran, da stirbt Terach. Und das ist der Zeitpunkt, wo wir jetzt ab Vers 1, Kapitel 12 weiterlesen. Und da kommt die Korrektur, die hier geschrieben wird, beschrieben wird. Gott hatte aber zu Abraham gesprochen, er soll ausziehen, wie aus seinem Land, so auch aus seinem Volk oder seiner Verwandtschaft und auch aus dem Haus seines Vaters. Und so verstehen wir auch diesen Text hier, dass Gott hier die Berufung oder den Ruf Abrahams wiederholt und ihm nochmal korrigiert. In Haran, da wiederholt Gott seinen Ruf, um Abraham wieder auf die richtige Spur zu bringen. Ein kleines Beispiel für uns. Wenn wir auf der Autobahn fahren, das ist mir gestern zumindest passiert, als wir auf der Autobahn waren, da wurde ich vom Navi von der Autobahn auf die nächste Autobahn weitergeleitet. Ich habe zwar die richtige Ausfahrt genommen, hätte aber fast die Richtung verpasst, weil er sagte, ja, das Navi redet immer noch zu mir, die zweite Ausfahrt nehmen. Also bei der Ausfahrt, die zweite Ausfahrt. Ihr wisst doch, was das bedeutet. Das heißt, mit der ersten Ausfahrt kann man in eine ganz andere Richtung fahren und kommt in die gegengesetzte Richtung. Wenn wir es anwenden würden auf Abraham, könnte das in etwa zutreffen, dass Abraham zwar die richtige Ausfahrt genommen hat, aber die Richtung musste von Gott korrigiert werden. Und das tut Gott in Haran. Darin zeigt sich Gottes ganz besondere Gnade an Abraham, dass er seine Berufung an ihn wiederholt. Gottes Berufungen können ihn nicht gereuen, heißt es an einer Stelle in der Bibel. Gott hält an seiner Berufung fest. Und das macht er hier mit Abraham. Er geht ganz gnädig mit ihm um und korrigiert ihn. Jetzt möchte ich euch nochmal beanspruchen. Was wissen wir eigentlich über Abraham? Darf ich euch bitten, eure Bibeln aufzuschlagen? Es geht ab Vers 4. Wir lesen davor, da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Was lesen wir oder was wissen wir von Abraham? Ihr dürft ruhig etwas sagen. Etwas ist schon durchgeklungen, ja, als erstes. Abraham war der Sohn Terachs. Übrigens, Abraham, sein Name bedeutet erhabener Vater. Was so viel bedeuten soll, er ist erhaben in Bezug auf seinen Vater. Das heißt, der Vater, der ihm den Namen Abraham gibt, sagt mit dem Namen, den er ihm gibt, du bist einer edlen Herkunft. Du bist ein Edler, weil dein Vater edel ist. Also in Bezug auf den Vater bist du einer edlen Herkunft. Wenn wir das nachvollziehen, dann können wir ganz schnell feststellen, warum auch Terach die Initiative ergreift, um Abraham auch anzuführen. Er ist ein Edler und er führt an. Und genau das impliziert ja auch in den Namen, den er seinen Sohn gibt, Abraham. Du bist erhaben in Bezug auf deinen Vater. Wir wissen, dass Terach in Haran gestorben ist. Zu diesem Zeitpunkt ist Abraham wie alt? 75 Jahre alt. Abraham ist 75 Jahre alt. Er ist verheiratet mit Sarai. Wichtig, Sarai. Ihr Name bedeutet so viel wie Fürstin oder auch Prinzessin. Ganz genau weiß man es nicht, aber zumindest das schließt auch zurück auf eine edle Herkunft. Was wissen wir noch über Abraham? Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Genau, er ist kinderlos, er hat keine Kinder. Wirklich die besten Voraussetzungen, der Verheißung Gottes zu entsprechen. Was hier noch interessant ist, dass Abraham seinen Neffen Lot mitnimmt. Auch das wird immer wieder im Text erwähnt. Man weiß es nicht ganz genau, aber man vermutet, dass Lot eine gewisse Rückversicherung war für Abraham. Weil Abraham kinderlos ist, könnte es sein, dass sein ganzer Besitz nicht an jemanden weitergegeben wird, sondern an Lot. Vielleicht. Also wir wissen es nicht, aber man könnte es so verstehen, dass Lot zum einen vielleicht auch selbst gerne an diesem Segen teilhaben will, aber dass Abraham vielleicht auch sozusagen in gewisser Weise auch noch auf Lot setzt, dass seine Zukunft gesichert wird. Und von Abraham und Sarai lesen wir hier, dass sie ausziehen aus Haran. Und wohin gehen sie? Wir lesen ab Vers 6 weiter. Und Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zu Terebinte Mores. Damals aber waren die Kanaaniter im Land. Wenn wir noch einmal auf die Karte schauen, die gleich eingeblendet wird, dann sehen wir, dass Abraham jetzt wirklich nach Kanaan zieht und er durchzieht das Land und kommt bis nach Sichem. Sichem ist eine Stadt im Tal zwischen den Bergen Ebal und Gerizim. Es ist ein wirklich geschichtsträchtiger Ort. An diesem Ort, das lesen wir weiter in der Geschichte, werden sehr viele Entscheidungen getroffen. Und diese beiden Berge, die dort stehen, wo ein Tal dazwischen Abraham jetzt hinkommt, diese beiden Berge stehen später für das Volk Israel. Zum einen der Berg der Ebal als der Berg des Fluches und das andere ist der Berg des Segens. Und Israel, wie auch Abraham hier auch, ist immer in der Herausforderung zu wählen zwischen Segen und Fluch. Also zu dieser Ortschaft kommt Abraham. Bemerkenswert ist hier auch, dass er kommt bis zu Terebinte Mores. In einer anderen Übersetzung heißt sie die Orakeleiche Mores. Bedeutet so viel wie eine Eiche des Lehrers. Oder wir würden sagen, die Eiche eines Wahrsagers. Könnte man auch übersetzen. Wenn wir das hier so uns durch den Kopf gehen lassen, war das vermutlich ein Heiligtum der Kanaaniter. Dieser Baum als eine Begegnungsstätte der Kanaaniter mit ihrer Gottheit. Also hier wird Abraham mit dem Götzendienst der Kanaaniter konfrontiert. Und das heißt hier auch sofort, damals beanspruchten Kanaaniter dieses Land. Und jedes Volk, wie die Kanaaniter, so auch die anderen Völker, verbanden immer ihr Land mit einer Gottheit. Die Gottheit manifestierte sozusagen, hier sind wir zu Hause. Und die Gottheit war auch ein Garant dafür, dass sie dieses Land behielten, dass sie im Besitz dieses Landes waren. Wenn wir auf die Geschichte gucken und danach gucken, wann dieser Bericht geschrieben wurde, vermutlich von Mose, dann wird dieses berichtet in dieser Zeit, wo Israel kurz vor dem Einzug in dieses Land ist, um es zu erobern. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt hier, der hier aufgeschrieben wird, den die Bibel uns berichtet, dass damals die Kanaaniter dieses Land beanspruchen. Und dass sie zu den Feinden Israels gehören. Die sind Götzendiener und an ihnen will Gott sein Gericht aussprechen. Und bemerkenswert, dass wo Abraham kommt in ein Gebiet des Götzendienstes, zu dieser Terebinthe Moros, zu dieser Kultstätte, würden wir heute sagen. Und da lesen wir Vers 7. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Wenn wir jetzt dabei waren, dann haben wir gemerkt, die Kanaaniter beanspruchen dieses Land. Sie haben dort ihr Heiligtum, ihre Garantie dafür, dass sie dieses Land besitzen werden. Und nun kommt Abraham dorthin. Und ein wichtiger Aspekt ist hier, Gott erscheint ihm. Und das ist sehr, sehr wichtig hier zu beachten, dass Gott hier seine Verheißung an Abraham wiederholt. An dieser Stelle des Götzendienstes erscheint der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen, deinem Nachkommen, deinen Kindern will ich dieses Land geben. Gottes Gnade zeigt sich darin, dass Abraham eine Wiederholung der Verheißung erfährt. Gott wiederholt seine Verheißung explizit an Abraham und Abrahams Antwort ist Anbetung. Er betet Gott an, er baut einen Altar. Wir würden sagen, mit dem Altar manifestiert Abraham hier in dieser Stelle, hier ist Gott der Allmächtige, an diesem Ort. Er ist da. Und mit diesem Altar setzt Abraham sozusagen den ersten Grenzstein in einem fremden Land. Wir lesen weiter. Und Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem. So, wir sind aber schon weiter gewesen. Ab Vers 8. Von da zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Herrn, den Namen des Herrn an. Also wir sehen, dass Abraham wieder aufbricht und weiterzieht. Und er kommt bis nach Bethel. Übrigens, damals hat diese Stätte noch nicht diesen Namen. Sie hieß damals noch Luz. Aber später wurde sie auf Bethel umbenannt. Und das tat Jakob, als er an dieser Stelle erlebte, wie Gott durch einen Traum mit ihm spricht und auch dort seine Verheißung an ihn in Bezug auf Abraham wiederholt. Also auch Bethel ist eine Schlüsselstelle, sage ich mal so, in der Verheißungsgeschichte Abrahams und der Patriarchen, die nach Abraham kommen. Wie gesagt, auch hier betet Abraham den Herrn an, baut ihm einen Altar. Auch hier erweitert sozusagen Abraham den Einflussgebiet Gottes. Wobei wir festhalten müssen, nur damit die Kananiter es wissen, Gott ist da. Er ist immer da. Die Kananiter wissen es nicht. Und sie scheren sich auch nicht darum. Aber mit Abraham geht die Verheißung. Gott hat zu ihm gesprochen, Gott hat ihn berufen. Weiter lesen wir. Danach brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Er zieht in eine Richtung, die weiter nach unten geht, in die Negev. Das ist eine Wüste, in diese Richtung. Diese Gegend ist nicht ganz besonders gut geeignet für Ackerbau, aber man kann da gut als Nomade leben und Viehzucht betreiben. Und vielleicht war das auch sehr günstig für den Handel. Wir wissen nicht ganz genau, was die Beweggründe jetzt in diesem Fall Abrahams sind, aber er zieht immer weiter südlich. Und hier kommen wir an einen schwierigen Text, den wir finden ab Vers 10. Da aber eine Hungersnot im Land herrschte, zog Abraham nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten. Denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. Ich habe diesen Abschnitt überschrieben. Der vorsorgliche Abraham macht einen Umweg. Es ist verständlich, dass Abraham sich Sorgen macht um seine Familie. Und sie erleben hier in dieser Situation eine schwere Hungersnot. Das war keine einfache Situation. Also wegen einer schweren Hungersnot zieht Abraham nach Ägypten. Ägypten ist bekannt für ein fruchtbares Land. Die Ebene des Nils war eine Kornkammer der damaligen Zeit. Und Abraham geht dorthin. Das wäre aus unserer Sicht eine logische Handlung. Aber wenn wir aus der göttlichen Perspektive sehen, zeigt dieser Umweg, dass Abraham sehr wenig Vertrauen auf Gott setzt. Wir erfahren hier von Abraham, dass er einen kleinen Glauben hat. Also wir dürfen festhalten, wie damals so auch heute, wenn Gott beruft, wenn wir von Gott berufen werden, dann verspricht er uns nicht, dass unser Leben immer rosarot und immer grün sein wird. Das verspricht Gott uns nicht. Es wird auch Dürreperioden geben. Aber Gott möchte nicht, dass wir gequält werden. Das verstehen einige vielleicht so, dass sie Gott einfach die Schuld geben und sagen, warum passiert mir das? Also Gott, hier handelst du falsch. Nein, die Absicht, und das sagt uns die Bibel immer wieder, im Kontext der Bibel können wir das immer ganz deutlich verstehen, dass Gott prüft. Auch durch Umstände, auch durch Schicksalsschläge prüft Gott unseren Glauben. Und er prüft auch den damit verbundenen Glaubensgehorsam. Er prüft unseren Glauben und unseren Glaubensgehorsam. Und genau das erfährt Abraham in dieser Situation. Gott will prüfen, ob wir an seiner Berufung und an seiner Verheißung festhalten werden. Werden wir daran festhalten? Aus dem Text sehen wir, dass Gott sich daran festhält. Er hält fest an seinen Ruf, er hält fest an seiner Verheißung. Denn wir sehen weiter, es wird ja immer schlimmer. Der vorsorgliche Abraham, er bedient sich einer Notlüge. Das ist eine sehr interessante Geschichte, aber eine sehr, wenn wir darüber nachdenken, eine sehr komische Einstellung, die Abraham hat. Also ich würde sagen, Aaron handelt hier sehr egoistisch, sehr selbstsüchtig. Und das geschah, Vers 11 lesen wir weiter. Und das geschah, als er sich nach Ägypten näherte, da sprach er zu seiner Frau Sarai: Sieh doch, ich weiß, dass du eine Frau von schöner Gestalt bist. Übrigens, er macht ihr ein Kompliment. Das ist ein sehr bemerkenswerter Schachzug, sage ich mal, von Abraham. Du bist eine schöne Frau. Aber hier sagt er weiter, und sie, also die Ägypter, werden mich töten und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir um deinetwillen gut geht und meine Seele am Leben bleibt um deinetwillen. Abraham kennt so in etwa, wahrscheinlich auch schon aus der Geschichte, die er gehört hat. Vielleicht waren das auch Sitten im Allgemeinen in dieser Zeit. Er kennt die Sitten des Landes Ägypten und er fürchtet um sein Leben. Weil seine Frau mit 65, ja, Sarah ist zu diesem Zeitpunkt 65, eine schöne Gestalt ist, eine schöne Frau ist. Und er befürchtet, dass Pharao, der Herrscher dieses Landes Ägypten, sie für sich beanspruchen wird. Er wird einfach befehlen, dass sie Abraham töten und Sarai könnte er dann zu seiner Frau nehmen. Und er gibt Sarai sozusagen als seine Schwester auf. Wenn wir die Geschlechterfolge nachvollziehen, dann merken wir, das stimmt sogar. Das stimmt. Sarai war seine Schwester. Aber seine Halbschwester. Und sie durfte er heiraten und deswegen hat er sie auch geheiratet. Also es stimmte in diesem Fall nur zum Teil. Vielmehr, Sarai war seine Frau. Und das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Gerade im heilsgeschichtlichen Prozess, in der Verbindung mit dem Ruf und mit der Verheißung, die an Abraham ausgegangen sind, spielt Sarai keine unwesentliche Rolle. Ja, Gott spricht immer wieder mit Abraham. Aber Sarai ist direkt, unmittelbar involviert in die gleiche Verheißung. Wir wissen, dass das erste Versprechen, das Gott ihm gibt, ist eine große Nachkommenschaft, viele Kinder. Aber wir wissen auch, dass Sarai unfruchtbar ist. Und das ist wahrscheinlich mitunter ein Grund, warum Abraham so vorgeht, weil er vermutlich meint, mit Sarai kriege ich sowieso keine Kinder. Also muss Gott irgendeinen anderen Weg haben, um zur Nachkommenschaft zu kommen. Sarai ist nicht involviert in diese Verheißung, die Gott ihm geschenkt hat. Wenn wir heute darüber lesen, dann macht es uns wirklich stutzig, wie Abraham überhaupt so eine Möglichkeit in Erwägung zieht, dass er einfach Sarai preisgeben kann. Er muss ja damit rechnen, dass Pharao sie zur Frau nimmt und dass sie dann getrennt sind. Dass sie dann die Frau des Pharao ist und nicht seine Frau. Wir lesen ab Vers 14 bis 16, dass Abrahams Befürchtung eintrifft. Abrahams Befürchtung trifft auch wirklich ein, er wird reich. Abraham befürchtet um seinen Tod, dass er um seiner Frau willen getötet wird. Er bedient sich einer Notlüge und Abrahams Befürchtung trifft ein, er wird reich. Er wird reich beschenkt vom Pharao, der einen üblichen, zu der Zeit im Orient einen üppigen Brautpreis bezahlt. Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Also Abraham wird überhäuft mit Geschenken. Und wir lesen nichts, das es ihn stutzig macht, sondern es geht ihm gut, heißt es dort, um Sarais Willen. Aber Gott ist mit Abrahams Strategie, mit seinem Schachzug überhaupt nicht einverstanden. Und Gott greift hier ein. Zuallererst greift Gott ein, weil Gott eine Ehe heilig ist. Diese Ehe ist für Gott heilig. Diese Ehe soll bestehen. Zum Zweiten, das haben wir schon angesprochen, die Verheißung an Abraham ist direkt mit Sarai verknüpft. Und wir lesen die wunderbaren Worte in Vers 17. Aber der Herr, wenn bis hier Abraham überlegte und versuchte zu überleben, er versuchte das Beste aus der Situation zu machen und handelte, heißt es hier, jetzt ergreift Gott die Initiative und fängt an zu handeln. Wir lesen, aber der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, der Frau Abrahams Willen. Da rief der Pharao den Abraham und sprach, was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nehmen wollte? Und nun siehe, da ist deine Frau, nimm sie und geh. Und der Pharao bestimmte seinetwegen Männer, die ihm und seiner Frau und allem, was er hatte, das Geleit gaben. Wir sehen, dass Pharao in diesem Fall mehr Rückgrat gezeigt hat als Abraham. Vermutlich, und das steht hier auch im Text, dass die Plagen, die er erfährt, sehr groß waren und Pharao auch sofort merkt, dass das von Gott kommt. Das muss der Pharao sofort festgestellt haben, dass hier Gott handelt. Und der Pharao schickt Abraham mit seiner Frau weg. Der Pharao bestimmt auch wegen Abraham in diesem Fall, bestimmt der Pharao eine Eskorte. Die sollen auf Nummer sicher aus Ägypten verschwinden. Also diese Leute, dieser Begleitschutz, der auf Schutz war, sollte es auch verhindern, dass Abraham in Ägypten bleibt. Er soll weiterziehen. Und wir lesen weiter, und das kommt im nächsten Kapitel, Kapitel 13, dass Abraham gezwungenermaßen zurück Richtung Kanaan zieht. Wir kommen zum Schluss und ich möchte zusammenfassen. Wir wollen das ganz kurz machen. Wir lesen in diesem Text, dass Gott Abraham beruft. Und er investiert in Abraham. Wir sehen, dass sein Segen, der Segen, den Gott ihm ausspricht, mehrere Stufen hat. Zum einen betrifft es sein persönliches Wohlergehen. Zum anderen betrifft es, dass er eine große Nation wird, dass er zunehmend großen Einfluss haben wird. Aber das Größte in dieser Verheißung ist, dass in Abraham oder durch Abraham die ganze Erde gesegnet wird, alle Völker der Erde. Und wir heute sind auch Teil dieser Verheißung, weil sie für uns heute gilt. In Jesus Christus, der aus dem Samen Abrahams entspringt, sind wir heute gesegnet. Vielmehr, wir sind heute durch Jesus Christus die Kinder Gottes. Das ist eine wunderbare Erfüllung dieser Verheißung, die an Abraham ausgesprochen wurde. Wie gesagt, Gott beruft und investiert in Abraham. Abraham gehorcht, auch weil über Umwege, und bezeugt seinen Glauben. Er baut einen Altar und zeigt den Kananitern, hier wird der Allmächtige, der Lebendige, der Einzige und der einzig wahre Gott angebetet. Wir sehen, dass Abrahams Glaube geprüft wird. Er macht den Umweg über Ägypten, er macht den Umweg über den Pharao. Aber gerade hier erfährt Abraham Gottes Gegenwart. Gott greift hier ein, Gott handelt hier. Hier erfährt Abraham Korrektur, hier erfährt Abraham die Führung. Abraham ist sozusagen Teil einer großen Verheißung, der Verkündiger des Evangeliums zu sein, der frohen Botschaft im Voraus. Und das lesen wir in Galater 3, Vers 6 bis 9. Galater 3, Verse 6 bis 9. Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Da es nun die Schrift voraussah, und hier wird dieser Text hier zitiert, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie der Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Hier wird es nochmal verdeutlicht, dass wir, jeder Mensch, der an Gott glaubt, der zu Gott gehört, ein Teil dieser Verheißung ist. Die Berufung Abrahams ist ein Typus für einen Menschen, der aus der Sünde dieser Welt herausgerufen wird, um für Gott zu leben und ihm allein zu dienen. Das ist zum einen. Und zum anderen ist die Berufung Abrahams ein Typus für einen Menschen oder für einen Gläubigen, der berufen wird, um mit seiner ihm speziell zugedachten Aufgabe, mit ganzer Hingabe zu dienen und in dieser Hingabe treu zu sein. Um das auf den Punkt zu bringen, lese ich noch einen Text, den wir finden in 1. Petrus 2, die Verse 9 bis 10. Und achtet darauf, dass jeder für sich persönlich diesen Text liest oder für sich persönlich anwendet. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt war, jetzt aber begnadigt seid. Unweigerlich stellt sich die Frage heute, wie steht es mit mir persönlich, wie steht es mit dir? Wo spürst du die Berufung, den Ruf Gottes, etwas zu Gottes Ehre zu tun, etwas um Gottes Willen aufzugeben, etwas für Gott zu investieren? Ein Appell für uns heute, beginne damit jetzt, beginne damit heute. Überlege, triff diese Entscheidung. Gott hat in diesem Text, den wir jetzt gelesen haben, seine Berufung ausgesprochen, für jeden von uns persönlich. Wenn Gott beruft, dann geh. Amen.